Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
Ich muss ja sagen, bei mir ist es im Moment so, alle Filme, die ich mir vornehme, die ich mir unbedingt anschauen möchte, schaffe ich nicht. Ne? Also Zoolander 2 ist, glaube ich, schon nicht mal mehr im Kino. Der neue Sacha Baron Cohen Film ist so gefloppt, dass er wahrscheinlich auch nur noch zwei Wochen zu sehen sein wird. Ja, Zoomania vom letzten Woche muss ich unbedingt, aber ich glaube, der ist so erfolgreich, den werde ich schon noch schaffen. Aber jetzt, es wird wieder Zeit, drei Filme vorzustellen, die ich nicht anschauen werde, weil ich es nicht schaffe. Und zwar haben wir da ein Animationsabenteuer, Kung Fu Panda 3, der dystopische Science-Fiction-Film Die Bestimmung und das Oscar-prämierte Drama Raum. Welche Filme sich auch bei diesem fantastischen Wetter lohnen, weiß unsere Kinoexpertin Anna Wollner. Grüß dich, Anna.
Hallo.
Letztens warst du ganz begeistert vom Disney-Film Zoomania. Heute geht's in Kung Fu Panda 3 wieder um tierische Abenteuer. Kann DreamWorks mit Disney mithalten?
Nee, und war ich richtig enttäuscht, ist vielleicht zu hoch gegriffen, weil was will man von einem in Anführungsstrichen Kinderanimationsfilm, der in die dritte Runde geht, erwarten? Den ersten Kung Fu Panda mit diesem übergewichtigen Panda-Bären Po, der am liebsten isst und dann Drachenmeister wird und Kung Fu macht, also eine Mischung, die jetzt Panda-Bären nicht unbedingt auszeichnen, den fand ich noch richtig lustig.
Fand ich auch.
Der zweite ging auch, aber beim dritten haben sie es tatsächlich geschafft, im jetzt großen Finale, weil es wird wahrscheinlich keinen vierten Teil geben, hat zumindest Jack Black gesagt, nochmal mehr oder weniger die gleiche Geschichte zu erzählen, nur dass einfach alles noch viel größer und viel bombastischer ist. Wie das ja bei Fortsetzungen immer so der Fall ist, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe das alles schon gesehen. Po muss ausziehen, um sein inneres Panda-Chi zu finden, um gegen einen Bösewicht zu bestehen, der alle Kung-Fu-Meister auslöschen will und auch schon alle ins Reich der Toten geholt hat, bis eben auf Po. Was so ein bisschen charmant ist an der ganzen Geschichte, ist, dass Po auf seinen richtigen Vater trifft. Der hat in den ersten beiden Filmen ja diesen Adoptivvater, Mr. Gans, der ihm dann irgendwann mal gesagt hat, dass Po nicht sein leiblicher Sohn ist, was den ziemlich von den Pandasocken gehauen hat. Und diese Dreierkombination jetzt aus leiblichem Vater, einem Panda-Bären, dem eifersüchtigen Adoptionsvater in Form einer Gans und Po, der nun überhaupt nicht mehr weiß, wo er hingehört, das ist eigentlich das, was so ein bisschen den Charme des Films ausmacht. So der einzige Grund, warum ihn an sich wirklich angucken könnte, vielleicht auch, wenn man irgendwie Kinder in der Nähe hat, die im Kung-Fu-Panda-ähnlichen Alter sind. Von der Animation hat mich der Film nicht so wirklich von den Socken gehauen. Das ist natürlich alles gut, aber sowas bahnbrechend Neues, innovativ, politisch Krasses wie Zoomania ist Kung-Fu-Panda 3 bei weitem nicht.
Das ist halt, wie das richtige Leben ist das einfach praktisch mit dieser Patchwork-Familie. Das ist schön, dass es in Hollywood auch angekommen ist mittlerweile, schön. Aber der zweite Film, der wurde auch langersehnt, Allegiant, der ist der vorletzte Teil von der Buchtrilogie Die Bestimmung. Beim letzten Teil warst du nicht so begeistert. Wie hat dir denn jetzt der neue Film gefallen?
Es geht weiter bergab mit der Bestimmungstrilogie. Die hat ja so ein bisschen versucht, auf den Spuren von Panem zu wandeln, also ähnlich erfolgreich zu werden. Shailene Woodley, so ein bisschen ein Abklatsch von Jennifer Lawrence und auch die Hauptfigur hier, Triss, die unbestimmt ist und sich in diesem faschistoiden System, was sie in Teil 1 und 2 zum Fall bringt, behauptet, die hier jetzt im dystopischen Chicago vor der Wahl steht, die Mauern zu verlassen und in das Ödland dahinter zu kommen, zusammen mit ihren besten Freunden, ihrem Bruder und so ein paar Leuten, die sie eigentlich nicht so richtig mag. Also dieses klassische Jugendbuchschema, sie müssen raus, laufen ein bisschen durch so eine alte Star Trek-Kulisse mit Greenscreen. Sieht total scheiße aus, wie der Rest des Films im Übrigen auch. Und was macht man, wenn man gerade ein faschistoides System gestürzt hat und keinem mehr vertrauen kann? Der erstbeste Mann, der dahergelaufen kommt und irgendwas von einer ganz tollen Idee faselt, dem vertraut man wieder und schmeißt sich dem nächsten Arschloch an den Hals. Das macht sie hier und ja, alle anderen Charaktere stehen eigentlich dumm rum. Es entwickelt sich keiner weiter in diesem Film. Es ist wirklich ein auf der Stelle treten par excellence, so dass ich rauskam aus dem Film und null Bock hatte auf den vierten Teil, der, glaube ich, nächstes Jahr ins Kino kommt.
Genau, das ist ja auch so wie bei Tribute von Panem. Das letzte Buch wird in zwei Teile geteilt.
Genau, um nochmal ordentlich Kasse zu machen. Aber diesem Film kann man eigentlich nur wünschen, dass er floppt. Weil das, was man hier geboten bekommt, ist eigentlich selbst für eine Jugendbuchverfilmung eine Beleidigung.
Gut, dass wir noch einen dritten Film haben. Es startet ja auch das preisgekrönte Drama Raum. Die Thematik ist sehr bedrückend, denn es geht um die Beziehung zwischen Mutter und Sohn, die gemeinsam auf 9 Quadratmeter eingesperrt sind. Wird das Anschauen dadurch sehr unbehaglich?
Es ist schon so ein klaustrophobisches Unbehagen da, vor allem in der ersten halben Stunde. Und ich werde jetzt ein bisschen was über den Film erzählen, aber ich werde wirklich nicht spoilern, denn alles, was ich erzähle, das sieht man auch schon im Trailer. Und den Trailer haben, glaube ich, mittlerweile alle gesehen, weil er seit Wochen und Monaten im Kino läuft. Es geht natürlich darum, dass Mutter und Sohn in diesem Raum gefangen sind, dass sie sich da ihr eigenes Leben eingerichtet haben. Der Film beginnt fast schon märchenhaft, wie Jack, dieser fünfjährige Junge, der noch nie in seinem Leben etwas anderes gesehen hat als dieser Raum, weil er wirklich in diesem Raum auf die Welt kam. Das Produkt einer Vergewaltigung oder einer jahrelangen Vergewaltigung, der Hauptfigur von Brie Larson gespielt, die Joy heißt, von Jack immer nur Ma genannt wird, die mit 17 von der Straße weggecasht wurde von einem Mann, Old Nick, wie sie ihn im Film nennen, und eben in dieser Hütte, in dieser Gartenlaube gehalten wird und dort eben auch Jack bekommt, der nichts kennt außer ihre Erzählungen. Und je älter er wird, desto klarer wird ihr, dass sie irgendwann ihm erzählen muss, dass es mehr gibt als diese 9 Quadratmeter, und das macht sie mit der Alice im Wunderland-Allegorie, dass Alice also auch nicht immer schon im Kaninchenbau war, sondern dass es ein Leben davor gab und ein Leben außerhalb. Und dann gelingt den beiden auf spektakuläre Art und Weise die Flucht, denn es geht eben nicht nur darum, wie es ist, eingesperrt zu sein, sondern es geht auch darum, danach, also dieses wieder in die Gesellschaft integrieren. Sie war 7 Jahre weg, Jack hat entdeckt wirklich das Leben draußen. Der weiß überhaupt nicht, was er mit Legosteinen machen soll, weil er das vorher noch nie gesehen hat. Die Eltern, die sich wieder an ihre entfremdete Tochter gewöhnen müssen, die damit klarkommen müssen, dass sie ein Kind hat, was von ihrem Vergewaltiger ist, letztendlich auch wie die Medien damit umgehen. Und der Film lebt in erster Linie von der Beziehung zwischen Brie Larson und Jacob Tremblay, also dem Mutter und Sohn. Die sind nicht nur Mutter und Sohn, die sind auch so ein bisschen Komplizen im Geiste. Das ist eigentlich auch so ein Buddy-Film. Die sind beste Freunde. Und wie die beiden es schaffen, draußen wieder zu überleben, das ist echt, dass man, obwohl es so ein ernstes Thema ist und man mit einer Gänsehaut aus dem Kino kommt, auch so ein bisschen lebensbejahend und absolut ehrlich. Also für mich ein Film, erstmal die Oscar-Auszeichnung für Brie Larson, absolut gerechtfertigt. Jacob Tremblay hätte eigentlich auch einen verdient. Das ist ein Kinderdarsteller. Wenn der mal groß wird und weiter so spielt, das könnte eine ganz große Nummer werden. Und dieser Film, Raum oder Ruhm, wie er im Original heißt, das ist wirklich so ein Highlight. Auch wenn du nicht oft ins Kino gehst, lass den Sacha Baron Cohen-Film einfach weg. Lass Zoolander 2 weg und geh einfach in den Raum, damit machst du nichts verkehrt.
Ja, alles klar, dann weiß ich ja Bescheid. Es ist ja auch nicht so, dass ich die nicht gucken wollen würde, auch die durchaus Nicht-Blockbuster-Filme, aber ich komme einfach nicht dazu. Aber diesmal gebe ich mir Mühe. Findest du auch, man muss es im Kino sehen? Weil es dann noch besser wirkt?
Ja, weil es dann einfach noch bedrückender wirkt, weil du auch am Anfang ja natürlich das Gefühl hast, mit eingesperrt zu sein in dem Raum, und das Besondere ist auch, dass die Kamera immer auf Augenhöhe von Jack ist und eigentlich mit Jack zusammen die Welt draußen entdeckt und wir so ein bisschen dann auch zum Komplizen von Jack werden, weil wir mit ihm zusammen mit die Welt entdecken und das für uns eigentlich auch so eine Reinkarnation dann im Kino wird.
Super. 2 Fortsetzungen und eine Neuentdeckung hat das Kino diese Woche zu bieten. Sowohl für Tierliebhaber, Fans von Buchadaptionen, als auch für Zuschauer, die sich nicht von Tabuthemen abhalten lassen. Diese Woche ist für jeden was dabei. Das hat mir jetzt auch Anna Wollner genauer verraten, welchen Film man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Vielen herzlichen Dank, Anna.
Gern geschehen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.